Gibt es Götter? Das ist unsere Fragestellung heute. Und ich hatte heute Morgen versucht, so eine Art Beschreibung zu liefern, was man unter Göttern versteht, welche Eigenschaften sie haben, wie man sie erkennen kann und was darüber von dem Buddha berichtet wird. Und heute Nachmittag will ich mal schauen, ob wir das irgendwie auch sortiert bekommen, dass wir das existenziell einordnen, dass wir der Frage mal nachgehen, ja, wie real ist denn das jetzt alles? Sind das da schöne Märchen? Hört sich ja alles gut und schön an. Ist für Kinder vielleicht auch schön zu erzählen. Aber hat das etwas mit Realität zu tun? Und inwieweit hat das mit Realität zu tun? Das wird uns jetzt beschäftigen. Zunächst mal eine grundlegende Aussage des Erwachten. Er sagt, dass alles, was wir erleben, auf bestimmte Ursachen und Bedingungen zurückzuführen ist. Also die Phänomene der Existenz sind nicht dem Zufall geschuldet oder kommen aus einem chaotischen Ablauf her, sondern alles hat Ursache und Wirkung. Und so wie menschliche Existenz, menschliche Erscheinungen bestimmte Ursachen hat, so ist es auch bei den Devas, bei den himmlischen Wesen. Sie existieren auch nur insofern, bestimmte Bedingungen vorhanden sind. Und an einer Stelle formuliert der Erwachte dieses Grundsätzliche in Bezug auf seine Lehre so. Die Leidenswelt kenne ich, das Tierreich kenne ich, die Welt der unglücklichen Geistwesen, das Menschentum und die Götterwelt kenne ich. Das haben wir schon mal gehört. Das alles kenne ich, sowie den Weg dorthin, das dahin führende Verhalten. So, da haben wir zwei Dinge gehört. Einmal, es gibt diese fünf Möglichkeiten zu leben, zu erleben. Vom Tier bis zum Deva. Und fügt er an, ich weiß, was der Weg ist, der dahin führt. Und Weg definiert er als das bestimmte Verhalten eines Wesens. Platt gesprochen, wenn du dich menschlich verhältst, wirst du ein Mensch. Wenn du dich wie ein Himmelswesen verhältst, wirst du auch ein Himmelswesen. Mal einfach ausgedrückt. Und das habe ich vorhin, glaube ich, schon mal kurz erwähnt, ist jetzt gar keine buddhistische Eigenheit und Spezialität. Wer sündigt, kommt in die Hölle. Wer nicht sündigt, kommt in den Himmel. Platt gesprochen. Also auch da in anderen spirituellen Traditionen wird dieser Zusammenhang genannt zwischen dem persönlichen Verhalten und dem, was Frucht, was Ergebnis davon ist. Der Erwachte formuliert das an anderer Stelle so, eines Menschen Herz durchschaue ich und erkenne, dass er infolge seines Lebenswandels nach dem Tode in himmlische Welt gelangen wird und später sehe ich ihn mit himmlischem Blick, wie er in himmlischer Welt nichts als Glück erlebt. Das kann man deuten und verstehen als den karmischen Zusammenhang, über den der Erwachte immer spricht. Karma ist das Tun im Denken, Reden und Handeln. Und die Frucht des Tuns ist das, was man erlebt. Und hier ist noch etwas tiefer gesagt, das Herz des Menschen kenne ich. Das liegt sozusagen noch vor der Handlung. Also das Herz ist die innere Motivation. Das ist die Charakterstruktur, die jemand hat. Das sind die psychischen Kräfte, die wir alle haben, die uns ausmachen. Und so hat der Erwachte hier einen ganz existenziellen Zusammenhang aufgestellt. Aus dem Herzen unserer innersten Struktur geht unser Handeln hervor. Und aus dem Handeln geht das Erleben hervor. Wer innerlich ein Teufel ist, wird sich verhalten wie ein Teufel und wer sich verhält wie ein Teufel, lebt in der Hölle. Und wer ein Mensch ist, wie wir, hier menschliche Qualitäten hat, wird sich verhalten wie ein Mensch, mal so und er erlebt entsprechend auch menschliche Qualität, mal schön, mal weniger schön. Und wer eine Deva-Qualität hat, wie ein reines Herz ist, innerlich bildhaft gesprochen rein und hell und lauter ist, der wird sich entsprechend anständig und vornehm und edel verhalten und der wird dementsprechend auch im sogenannten Außen, in der sogenannten Umwelt, entsprechendes Helles und Lichtes und Harmonisches und Angenehmes erfahre. Das ist die Grundaussage. Wenn, dann. Wenn so, dann so. Wenn anders, dann anders. Und Anknüpfungspunkt war ja das, was ich eben Herz genannt habe, also das Innerste vom Inneren, die Triebstruktur, die Kräftestruktur, die den Menschen und die Wesen ausmachen. Und im Weiteren definiert der Erwachte, wie das aussehen muss, damit himmlische Existenz in Erscheinung tritt. Er sagt, er übe liebevollen Sinn, der aufwärts führt zur Himmelswelt. Das ist ganz schlicht. Sei lieb, ganz einfach ausgedrückt, sei lieb, ja, übe dich in Liebe, in Güte, in Mitempfinden etc. Und es geht hoch. Aber üben heißt nicht sonntags vormittags um 10 mal einen netten Gedanken haben, mal nett zum Nachbar sein und anrufen, wie geht's dir denn heute? Das ist nicht verkehrt, aber das würde nicht unbedingt ausreichen, schon zu einem göttlichen Wesen zu werden. Diese göttliche Qualität ist dann gegeben, wenn sie der dominante Wesenszug von uns ist oder von wem auch immer. Ja, wer mal nett ist, an Weihnachten vielleicht, ja, oder an Ostern nochmal, aber sonst unterdurchschnittlich ist in seinem Verständnis, in seinem Verhalten, der bleibt unterdurchschnittlich, auch wenn er mal so einen Zacken nach oben hat, so einen Ausschlag. Nicht? Göttliche Qualität zu haben, heißt das immer zu haben oder mehr oder weniger immer zu haben. Das muss ein fester Wesenszug sein. Aber damit das nicht zu abstrakt bleibt, liebevollen Sinnes, gibt es viele andere Belehrungen des erwachten Wortes noch weiter präzisiert. Eine Präzision lautet wie folgt: Sprich wahr und zürne nicht. Und bist du auch nicht reich, gib doch dem Bittenden, so wirst du Göttern gleich. Das ist ein Vers, wo nun dieser liebevolle Sinn heruntergebrochen wird in eher anschauliche Erlebensformen, in anschauliche Praxisformen. Das erste heißt, bleib bei der Wahrheit. Wir können uns nicht vorstellen, dass Devas belügen, betrügen, andere hinters Licht führen. Das passt nicht zusammen. Deva-Qualität heißt, der Wahrheit verpflichtet sein. Zu sagen, was ist und nicht zu lügen. Das zweite ist Sanftmut. Nicht aufbrausen ist menschlich. Sich ärgern ist menschlich. Ein Deva mit hochrotem Kopf, nicht, und geschwollenen Stirnadern oder so, mit geballter Faust, kann man sich das vorstellen? Schwer. Ja, also ein Deva bei einer bestimmten Qualität hat ein sanftes Gemüt, ist innerlich und äußerlich ausgeglichen, in Ruhe. Nicht? Himmlischer Friede, hatte ich, glaube ich, vorhin schon mal gesagt. Krieg im Himmel, ja, nicht so gut vorstellbar wie Halleluja, so ungefähr. Ja? Sanftes Umgehen miteinander. Und das Letzte, was hier genannt ist, ist die Gebefreudigkeit. Ist ja auch etwas, was im buddhistischen Kontext nichts Unbekanntes ist. Das ist ja eine der Grundübungen der Praxis, nicht zu klammern, nicht zu halten, nicht festzuhalten, sondern das, was man hat, zu teilen, zu geben, mir andere teilhaben zu lassen an dem, was man selbst besitzt. Um das zusammenzufassen, wer friedlich ist, erlebt einen Umgang. Er erlebt andere Wesen, die auch friedlich sind. Wer gebefreudig ist, wer teilt, wer die Fülle sozusagen mitteilt, wird auch eine Welt erleben, die die Fülle uns wieder zurückgibt, die Fülle präsentiert. Das ist ja das Grundprinzip von karmischer Wirksamkeit, nicht wie du in den Wald hineinrufst, so schallt es zurück. Hören wir den Buddha nochmal. Ist es denn möglich, ein sichtbares Resultat des Gebens zu nennen? Das ist möglich. Ein Wohltäter, ein großzügiger Spender ist vielen Menschen lieb und angenehm. Dass ein Wohltäter vielen Menschen lieb und angenehm ist, das ist ein sichtbares Resultat des Gebens. Kann man, glaube ich, nachvollziehen. Nach dem Zerfall des Körpers schließlich, nach dem Tode, gelangt er in glückliche Umstände zu himmlischem Dasein. Dass aber ein Wohltäter, ein großzügiger Spender nach dem Zerfall des Körpers, nach dem Tode in glückliche Umstände, zu himmlischem Dasein gelangt, das ist ein Resultat des Gebens, das erst die künftige Existenz betrifft. Also das Prinzip ist gleich. Was du gibst, kommt dir zurück zu dir. Aber es ist ein Unterschied, ob das in den nächsten 5 Minuten zurückkommt oder, wenn das ein Wesenszug von dir ist, in einer künftigen Zeit, die wir nachtodlich nennen und die wir jenseitig nennen. Und da merken wir schon das Prinzip, das ich ein paar Mal schon angedeutet habe. Der prinzipielle Zusammenhang lautet, so wie du dich verhältst, so ist das, was du erlebst. Wenn du eine gewährende Haltung hast, wenn du ein gewährendes Gemüt hast, dann wirst du eine gewährende Umwelt haben. Das nennen wir dann Paradies. Ja, im Paradies ist alles da, da kommt das, was man braucht. Warum ist das so? Weil die erlebte Umwelt, die wir als Umwelt wahrnehmen, nichts anderes ist als Symbol gewordene Innerlichkeit. Das, was Umwelt ist, ist nur ein Bild oder Bild geworden für das, was wir in unserem Inneren sind. Deshalb ist es gar kein Widerspruch oder gar kein großer Unterschied innen und außen. Das sind keine getrennten Dinge, sondern es sind zwei Pole ein und derselben Realität. Und wenn der Buddha deshalb davon spricht, mach dein Herz hell, mach dein Inneres hell, dann mit dem Gedanken oder mit dem Hintergrund, dann wird es auch außen hell. Und wir als normale Menschen versuchen immer in dieser Welt, die schon existiert, die sozusagen schon aufgetaucht ist, die Korrekturen anzubringen. Wir sind im Grunde schon zu spät, weil das, was wir erleben, ja bildgewordene eigene Vergangenheit ist. Da fummeln wir rum. So dass wir anfangen, an der Quelle zu arbeiten, an der Quelle, aus der Welterfahrung hervorgeht. Und deshalb meint der Buddha immer wieder, es kommt darauf an, dass wir uns bewähren. Ja, ich habe das in einem bestimmten Zusammenhang gesehen. 3 Arten von Bewährung gibt es. Welche 3? Die Bewährung in Sittlichkeit, die Bewährung in der Herzensverfassung, die Bewährung in der Anschauung. Wegen der Bewährung in Sittlichkeit, in Herzensverfassung oder in Anschauung geschieht es, dass die Wesen bei der Auflösung des Körpers nach dem Tode auf eine glückliche Daseinsfährte gelangen in himmlische Welt. Das haben wir eben in ähnlichem Tenor schon mal gehört. Der sittenreine Mensch hat die Chance aufzusteigen. Jemand, der eine helle Herzensverfassung hat, hat die Chance, in den Deva-Bereich aufzusteigen. Aber was hier neu ist und erstmals gesagt ist, der die richtige Sichtweise hat, der den richtigen Blick für die Realität hat, der ja, schafft sich eine gute Zukunft. Und damit haben wir an dieser Stelle die existenziellen Gesetzmäßigkeiten, über die der Buddha spricht, noch einmal tiefer gefasst. Wir haben so einen 4er-Schritt jetzt. Zuerst denkt man, das und das ist richtig und gut. Daraus entwickelt sich die Motivation dessen, was man will, was man anstrebt und was man nicht anstrebt. Daraus entwickelt sich das, was man tut, praktisch im Denken, im Reden und im Handeln. Und daraus ergibt sich das, was wir dann künftig als sogenannte äußere Welt erleben. Und das ist der entscheidende Punkt, dass wir das immer sehen, innen und außen sind nur 2 Seiten derselben Sache. Das sind keine getrennten Dinge. Und wenn wir innerlich, um das nochmal zu sagen, wenn es in uns hell ist, muss es draußen auch hell sein. Und wenn es in uns dunkel ist, kann es nicht anders sein, als dass das uns die sogenannte Umwelt reflektiert, wieder zurückgibt. Und wenn in uns überhaupt keine Kräfte, keine Tendenzen oder Triebe sind, dann werden wir auch überhaupt keine Umwelt mehr erleben. Und wenn wir das beziehen auf die unterschiedlichen Hierarchien, die bei den Devas ja existieren, wenn in uns Vielfalt ist, Vielfalt an Denken, an Wünschen, an Absichten, werden wir auch in einer Umwelt leben, die entsprechend vielfältig und unterschiedlich ist. Und wenn in uns beispielsweise nur noch Güte, Mitempfinden, Freude und Gleichmut sind, dann werden wir in einer brahmischen Existenz wiederkommen. Dann werden wir Brahmas sein. Und damit haben wir ein bisschen schon jetzt eine Ahnung, wenn ich jetzt auf die Frage eingehe, wie real sind denn nun Gottheiten? Ist das jetzt nur eine Einbildung? Wenn wir uns mal fragen, so unsere Gesellschaft, unsere Weltsicht heute, wie würde ein Mensch, den man so auf der Straße befragt, auf die Frage reagieren, gibt es Götter? Der eine würde sagen, Junge, tust mir leid, du solltest eigentlich wissen, das ist eine Erfindung der Pfaffen, nicht, um die Menschen zu verdummen, um sie zu vertrösten auf ein Jenseits, das es ohnehin nicht gibt, so ungefähr. Andere würde sagen, naja, so schlimm ist es nicht, also Götter und Gott und all das ist ja eine wunderschöne Idee, wenn man an sie glaubt und es ernst nimmt, erhebt es einem ja. Also wenn man an die Größe von Gottheiten denkt und das anstrebt, verändert es einem ja auch zum Besseren. Sprich, ist eine tolle Idee, aber unter uns gesagt, ist es mehr nur ein pädagogisches Rezept oder pädagogisches Konzept, aber es steht keine Realität dahinter. Die gibt es nicht. Und die dritte Variante wäre zu sagen, na, selbstverständlich gibt es Götter. So wie es Menschen gibt, so wie es Tiere gibt, gibt es nur Götter. Die einen sieht man, die anderen nicht. Aber es gibt ja sehr vieles, was wir nicht sehen, aber was trotzdem real ist. Und das will ich jetzt nochmal ein bisschen plastisch machen, inwiefern Gottheiten eine Realität haben und eben nicht nur eine Idee sind, eine Fantasiegestalt oder eine Mythologie. Um das zu erklären, will ich euch daran erinnern, dass die Belehrung des Buddha ja in Stufen erfolgt. Ich habe oft darüber schon gesprochen, dass der Buddha die Menschen erstmal sachte heranführt an die Themen und nicht gleich mit der Tür ins Haus fällt, sondern Schritt für Schritt immer mehr in die Tiefe geht. Deshalb spricht er in 5 Kategorien von Wahrheit, in 5 Stufen zunehmender Tiefe. Er fängt immer an mit Dana, mit Geben. Geben ist seliger denn Nehmen für die Christen unter uns. Das nächste ist immer Ethik. Sei ein anständiger Mensch und du wirst sehen, das Leben wird besser. Die dritte Belehrung, die der Buddha gibt, ist die Belehrung über die Himmelswesen. Wenn er nämlich sagt, es gibt Lebensformen, die über das Menschliche hinausgehen, übermenschliche Qualität haben und in einem Bereich sich bewegen, die wir als jenseitige Bereiche ansehen. Dann spricht er über Mystik, über Weltüberwindung und Transzendenz, also über Steigung von sinnlicher Wahrnehmung. Und erst dann spricht er über das, was das Eigentliche der buddhistischen Belehrung ist, über die 4 edlen Wahrheiten. So, wenn ihr mitgezählt habt, sind das insgesamt 5 unterschiedliche Themenbereiche. Und im mittleren Bereich, bei der Nummer 3, spricht er über Himmelswesen. Das heißt, es folgen noch 2 Ebenen, noch 2 Arten der Belehrung, die darüber hinausgehen. Und das sollte uns deutlich machen, wenn wir über die Deva sprechen, sprechen wir eher etwas über das buddhistische Umfeld, aber noch nicht über die entscheidenden Kernlehren. Wir haben es also hier mit Wahrheiten zu tun, die man so ein bisschen flapsig formuliert mit relativen Wahrheiten bezeichnen kann, aber noch nicht mit absoluten Wahrheiten. Deshalb kommt es dem Buddha auch nicht darauf an, wir sollen alle in den Himmel kommen, so ungefähr, sondern er hat noch ganz andere Dimensionen im Auge. Das heißt, das ist eine Belehrung, die uns erst hinführen soll, um das Eigentliche zu verstehen. Das Eigentliche, Überwindung von Dukkha. Jetzt kommt ein kleines Aber. Man sollte nicht denken und glauben, ach, lass doch den ganzen Schrott da weg, den Anfangsschrott. führ uns doch direkt, lieber Buddha, führ uns doch direkt dahin, worauf es ankommt. Lass den Kinderkram weg, sondern rede nur über die vier Wahrheiten. Das funktioniert nicht. In der Schule funktioniert es ja auch nicht, dass der Lehrer anfängt mit Integralrechnung. Der fängt an und sagt so, jetzt zählen wir mal bis 10 und dann mal das kleine einmal 1, dann das große einmal 1 und dann kommt Algebra, was auch immer und dann kommt irgendwann, weiß ich, was da alles noch in der Mathematik sich tummelt. Das heißt, auch bei Dharma-Themen kommt es darauf an, dass wir uns den tieferen Wahrheiten nähern. Und ich sage, wer es aus seinem Geist ausschließt, dass es so etwas wie Devas gibt, dieses Phänomen nicht durchdrungen hat, das nicht sozusagen abgearbeitet hat, der ist nicht in der Lage, die tiefsten Wahrheiten des Buddha zu verstehen. Also, heißt auf Deutsch, wenn einer sagt, so ein Quatsch, dann hat er oder sie damit eine Blockade schon aufgebaut. Ja? Und er kann über diese Blockade nicht hinweggehen. Deshalb ist es auch so wichtig, diese Thematik sich mal anzutun, sich da mal zu vertiefen, um einfach eine ganze Menge von Blockaden wegzuräumen, die gerade wir als Westler des 21. Jahrhunderts heute haben, gerade mit diesem Thema. Und deshalb sollten wir uns nochmal anschauen, inwieweit der Buddha über die richtige Ansicht spricht oder was er über die richtige Ansicht von Realität sagt. Der erste Punkt ist immer, ohne richtige Blickweise für die Realität kommt man nicht voran. Ohne Anschauung, wir würden heute sagen, ohne richtige Theorie, kann eine angemessene Praxis nicht funktionieren. Da sind wir uns, glaube ich, einig, dass man einen richtigen Blick für die Dinge haben muss. Und nun ist es aber so, dass Anschauungen auf ganz verschiedene Arten und Weisen existieren. Es gibt mindestens drei davon. Die eine Form ist die falsche Anschauung. Wer eine falsche Sicht der Realität hat, wird sein Ziel nicht erreichen. Er wird im Leben nicht zurechtkommen. Ich glaube, da sind wir uns einig. Die zweite Art von Anschauung ist, und jetzt muss man genauer zuhören, die zweite Art von Anschauung ist eine richtige, eine zutreffende, eine hilfreiche, aber noch eine begrenzte Anschauung. Und die dritte Art von Betrachtung ist eine hilfreiche, richtige, förderliche und unverzerrte, sozusagen korrekte, letztendliche Wahrheit. Das muss man sich antun, um zu verstehen, wie in diese Systematik unsere Frage, gibt es Götter, einsortiert werden kann. Die falsche Anschauung wäre, es gibt keine Götter. Das ist Quatsch, das ist Unsinn, das ist ein Ammenmärchen. Das wäre eine falsche Anschauung und die führt auch entsprechend in die falsche Richtung. Die nächste Anschauung, es gibt Götter, die ist richtig. Aber sie ist noch begrenzt, sie ist noch nicht vollkommen, weil da noch so indirekt davon ausgegangen wird, ja, das hat so eine Art Eigenexistenz. Götter gibt es tatsächlich irgendwo, irgendwann. Und die richtige Anschauung ist die, ja, es gibt diese Phänomene, die wir Devas nennen, aber es ist noch eine begrenzte Anschauung. Es ist noch nicht die letzte Wahrheit, noch nicht die endgültige Wahrheit, weil diese Wesen im Grunde keine Eigenexistenz haben, sondern abgeleitete, gewordene, bedingte Phänomene sind. Und das will ich nochmal mit herausarbeiten, weil das mit der wichtigste und zugleich natürlich auch der schwierigste Punkt bei unserer Betrachtung ist. Ich nehme da nochmal ein bisschen Anlauf, um zu versuchen, diesen Sprung an der Ecke nochmal zu machen. Das, was wir heute besprechen, ist ja kein neues Thema. Sondern schon zu Zeiten des Buddha wurde genau diese Frage gestellt. Und es gab, ich habe das glaube ich vorhin schon mal zitiert, eine Szene, wo ein Mensch, ein Mann zu dem Buddha kommt und ihm genau diese Frage nochmal stellt. Sagt mir doch, Herr Gotama, gibt es Götter? Also unsere Fragestellung. Jetzt erwartet man, dass der Buddha entweder sagt, ja, es gibt's, oder nein, es gibt's nicht, oder ich habe keine Ahnung. Also von einem Buddha wird man aber nicht erwarten, dass er sagt, ich habe keine Ahnung. dann wäre er nicht so richtig ein Buddha. Man würde also meinen, er sagt jo oder nein. Aber er sagt weder das eine noch das andere, sondern er sagt, deutlich merkt man es ja, ob es Götter gibt. Oder später in demselben Gespräch, der Edle ist sich klar darüber, ob es in der Welt Götter gibt. Der Edle ist sich klar darüber, ob es Götter in der Welt gibt. Heißt auf Deutsch, er gibt keine sachliche Antwort, ja oder nein, sondern er gibt den Hinweis, unter welchen Umständen man selbst zu einer befriedigenden Antwort kommen kann. Denn er hätte jetzt gesagt, ja, wäre das eine Behauptung gewesen. Hätte man entweder geglaubt oder nicht. Hätte er gesagt, nein, wäre es auch eine Behauptung gewesen. Kann man glauben oder nicht. Er sagt aber hier, dem Edlen ist es klar, ob es Götter gibt oder nicht. Und damit sind wir auf uns zurückverwiesen. Das heißt, es gibt eine Möglichkeit, in uns selbst festzustellen, ob dieses Phänomen real ist oder nicht. Warum? Hier ist das Phänomen der Hochherzigkeit angesprochen. Der Edle ist ein hochherziger Mensch, der sozusagen über das normale menschliche Maß hinausgeht. Das heißt, es ist jemand, der eine bestimmte Erfahrung gemacht hat. Und diese Erfahrung heißt ja eine Erfahrung der eigenen Hochherzigkeit. Und wer diese Erfahrung macht, der kann ja schon mal sehen, wie unterschiedlich menschliche Verhaltensweisen sind. Wenn der vergleicht, wie sich Menschen verhalten, wie sie denken, wie sie handeln, wie sie reden, wie sie emotional drauf sind, dann sieht der Betreffende ja, es gibt die ganz schlichten, einfachen Gemüter, ja? Es gibt auch die Gemüter, die eher dunkel sind, eher feindselig, eher voller Aggression. Und es gibt Wesen, die eher feinfühlig sind, die eher gut gestimmt, eher wohlgesonnen, nicht? Eher edle Menschen sind, eher adlige Menschen. Und damit ist die Erfahrung gemacht, dass die Qualität unseres Herzens nichts in Stein gemeißeltes ist, sondern in Fluktuation ist, in Wandelbarkeit. Und wenn jemand einen spirituellen Weg geht, der merkt ja zusätzlich, wie er sein eigenes Inneres immer mehr veredeln, verfeinern und vertiefen und subtiler machen kann. Und wenn man diese Erfahrung merkt, bei sich beobachtet, dann kann man ja daraus schließen, was das für Folgen hat. Man merkt ja im eigenen Erleben, ja, da ist ja schon so etwas wie eine Deva-Qualität. Also wenn ich mich ein Leben langsamer nach den Anweisungen des Buddha gerichtet habe und in meinem Inneren und in meinem Verhalten mich in diese Richtung entwickelt habe, dann merke ich als unmittelbare Anschauung, ja, da ist diese Qualität ja. Wenn ich ein Edler geworden bin, dann spüre ich diese Art von innerem Status. Und dann weiß ich aus Überzeugung, ja, es gibt den primitiven Menschen, den tierischen Menschen, und es gibt durch innere Entwicklung einen, der darüber hinausgewachsen ist. Und jetzt haben wir, glaube ich, einen Ansatzpunkt, um zu sehen, was diese Realität ausmacht. Diese Realität ist erfahrbar an dem eigenen verwandelten inneren Status. Und da braucht man auch mit anderen nicht mehr groß zu diskutieren. Wenn man selbst die Erfahrung gemacht hat, dann ist das ganz anders, als wenn man sich nur sagen lassen muss von anderen, dass so etwas angeblich real ist. Nochmal, damit ist deutlich geworden, dass Devas Erscheinungsformen sind, die abhängig sind von einem inneren Status. Sie sind der Reflex von einer inneren Entwicklung. Der normale Mensch nimmt, ich komme gleich nochmal auf dieses Thema zurück, der normale Mensch nimmt äußere Dinge als real auf, so wie sie ihm erscheinen. Aber er hat oft die Hintergründe nicht, die ihm erklären, warum diese Phänomene so erscheinen. Und jetzt gibt es nochmal ein alternatives Bild, das uns deutlich macht. Wenn wir träumen, ich habe von Traum heute Vormittag auch schon mal gesprochen, dann ist das Erlebnis des Traumes ja gerade das Reale. Die Inhalte, die erleben wir ja als real. Aber sie sind insofern nur real, als sie erlebt werden. Jeder von uns weiß, dass die Trauminhalte an sich nirgends existieren. Sie haben ihre Existenz nur dadurch, dass sie erlebt werden. Nur bei unserem Alltagsempfinden meinen wir, das sei real. Da macht der Buddha den wichtigen Hinweis, das ist der entscheidende Hinweis, auch die Realität dessen, was jetzt Realität zu sein scheint, ist ja nur dadurch gegeben, dass man die Dinge erlebt, aber nicht, dass sie an sich irgendwo seien. Und so ist es auch mit den sogenannten Devas. Traum nochmal. Man kann träumen, ein Mensch zu sein. Man kann aber auch träumen, ein Deva zu sein. Und damit haben wir das Realitätsmoment erfasst. Realität von Devas sind dadurch gegeben, dass sie erlebt, erfahren werden. Genauso wie menschliche Existenz erlebt und erfahren werden. Aber sie sind nur dadurch real, dass sie im Erleben auftauchen und nicht dadurch, dass sie eine Eigenexistenz haben. Und ihr merkt schon, ich sehe es an euren Gesichtern an, diese eher so ein bisschen einen flackernden Blick mehr reflektieren. Wo sind wir denn jetzt eigentlich? Ja? Was geht's denn jetzt eigentlich? Vorhin war alles so schön klar. Nicht Götter sind schön und denen geht's gut und jetzt auf einmal wird es irgendwo unfassbar. Aber damit sind wir an einem entscheidenden Punkt angekommen, an dem wir immer wieder ankommen, nämlich was ist Realität? Da will ich abschließend zwei Sätze noch dazu sagen, damit wir da nochmal einen Ansatzpunkt haben, was Realität ist. Der Buddha spricht, ich vereinfache das, ja, um es nicht noch komplizierter zu machen, von dem normalen Menschen und dem geheilten Menschen. Der normale Mensch sieht die Dinge und nimmt sie wahr und sagt, sie sind da. Warum sind die Dinge da? Ich nehme sie ja wahr. Da sind sie ja. Soll heißen, er macht die Dinge, die vermeintlichen Dinge, zur Ursache dafür, dass er sie wahrnimmt. Nicht? Weil ihr da sitzt, kann ich euch sehen. Weil das Bild da hängt, kann ich es sehen. Das macht der normale Mensch so. Der belehrte Mensch, der geheilte Mensch hat denselben Eindruck. Er nimmt auch wahr, das sind Menschen, da hängt ein Bild, da ist ein Baum vor der Tür. Aber er weiß, dass die Realität der Dinge über ihr Erleben da ist. Ja, nochmal. Also wir erleben die Dinge nicht, weil sie sind, sondern die Realität der Dinge entsteht dadurch, dass man sie erlebt. Also hinter dem Erleben, hinter der Erfahrung sind die Dinge nicht nochmal, sondern sie sind da in der Realität, wenn man sie erlebt. Ja, ich sehe schon. Aber tröstet euch, mir geht es genauso. Ja, da ist gar kein prinzipieller Unterschied. Da ist kein prinzipieller Unterschied zwischen euch und mir geht es genauso. Warum? Weil unsere uralte Denkgewöhnung sagt, da ist die Welt und wenn ich hingucke, sehe ich sie. Und wenn ich weggucke, ist sie auch noch da. Ich muss mich nur wieder rumdrehen, dann sehe ich sie wieder. Das ist der Hauptfehler. Und damit ist so lange und immer wieder diese normale, zur Normalität gewordene Denkgewohnheit haben, sind wir völlig überzeugt. Wenn wir jetzt tot umfallen, dreht sich die Erde immer weiter. Wenn ich jetzt einen Herzschlag kriege, sitzt ihr alle noch da. Jetzt denkst du, ja, so ist es doch. Ja. Hoffentlich kriegst du keinen Herzschlag, aber genau so ist es. Du fällst um und wir bleiben übrig. Und das ist der Knackpunkt. Ne? Die Dinge sind real, weil sie erlebt werden. Und damit ist schon alles getan. Ja? Weil und wenn die Dinge erlebt werden, sind sie real. Sie existieren nicht noch ein zweites Mal extra, da draußen irgendwo. Und jetzt sagt der Erwachte, in diesem Erleben kann eben Unterschiedliches auftauchen. Im Erleben können Teufel auftauchen, im Erleben können Gottheiten auftauchen, im Erleben können Menschen auftauchen. Weil der Geist letztendlich das alles produziert, das Herz alles produziert, können alle möglichen Bilder auftauchen. Und auf dieser Ebene, auf der Ebene, dass Realität aus unserem Herzen projiziert wird, auf dieser Ebene haben Menschen und Tiere und Gottheiten dieselbe Realität. Wer sagt, uns gibt's? Ja, uns gibt's. Wenn ich das sage, dann muss ich auch sagen, auf derselben Art und Weise gibt es auch Gottheit. Auf derselben Ebene, selben Realitätsgehalt. Wenn ich aber durchschaue, dass das, was wir uns nennen, die Welt nennen, Projektion von Chitta, Projektion des Herzens sind, sprich Illusionen sind, Wahngebilde, Einbildungen sind, dann sind auch Gottheiten Einbildungen. Da aber wir alle uns als real auffassen und Frankfurt als real auffassen und den Hof und das Haus und alles als real auffassen, solange wir auf diesem Status sind, können wir ganz sicher davon ausgehen, genauso real sind Götter. Und wenn wir uns, nichts aber, nein, und wenn wir uns dahin entwickeln, dass wir selbst Götter werden, da werden wir auch uns alle wiedersehen bei den Göttern der 33 und werden uns dann wundern und sagen, könnt ihr euch noch erinnern, damals im Tibethaus am 12. Januar 2013 haben wir uns noch darüber gestritten und unterhalten, ob Götter real sind. Könnt ihr euch so einen Quatsch noch vorstellen? Und wir lachen alle, was wir damals so dumm waren. Warum? Weil dann uns das so real erscheint, wie uns jetzt unsere kleine menschliche Soße real erscheint. So, und irgendwann, wenn wir mal Buddhas geworden sind oder Erwachte geworden sind, werden wir sagen, könnt ihr euch noch erinnern, als wir da... Nee, da können wir nicht mehr reden, aber ich sehe, um das Experiment zu Ende zu führen, ja. Könnt ihr euch noch erinnern, als wir Götter für real gehalten haben? So ein Schwachsinn, ja, aber kommt alles vor. So, ich mache einen Schluss, weil die ersten Einwürfe hier schon kommen, dass wir genug Zeit haben, um dieses schwierige Thema nochmal anzugehen und auch andere Fragen noch anzugehen, die im Laufe des Tages aufgekommen sind. Ich habe eine Reihe von Anmeldungen auch, wo ich noch etwas dazu sage. Summarum von dem, was ich jetzt gesagt habe, Götter sind real als Wahngebilde. Vielleicht kann man es so zusammenfassen. Als Illusionen sind Götter völlig real, so wie das Menschsein als Illusion völlig real ist.
Aber so, Manuela, los jetzt. Mit unterschiedlicher Qualität, aber wenn ich sage, das ist der Alfred und ich zwick dich, sagst du, aua, jetzt kann ich mir eine Gottheit vorstellen, die kann ich lange zwicken und da passiert gar nichts, weil die nur in meiner Vorstellung existiert. Oder wenn ich gegen den Tisch renne, das ist eine Realität, weil da tue ich mir weh, wenn ich dagegen komme. Aber andere Dinge, die für mich eine Realität sind, die ich mir vorstelle, mit denen komme ich ganz anders in Kontakt. Aber es sind auch eine Realität oder sind es nur eine subjektive Vorstellung? Und daneben gibt es noch eine andere Art von Realität.
So, du hast das eine Realität und das andere Vorstellung genannt. Dummerweise ist beides identisch. Ja, das ist das Problem. Wenn du jetzt sagst, der Alfred ist Realität, weil der Aua macht, ja, ja, wenn du mich im Traum zwickst, mache ich auch Aua. Aber bin doch keine Realität, außer dass du mich als Aua sagend erlebst. Ja, jetzt hat sie wieder so getan, den Alfred gibt's. Und wenn ich den zwick, reagiert er und damit habe ich ja den Beweis, dass es ihn gibt. Ja? Aber nochmal, wenn du mich im Traum zwickst, sage ich ja auch Aua.
Aber da habe ich dich ja nicht wirklich gezwickt.
Ja, aber woher? Wenn du mich jetzt zwickst, hast du mich auch nicht wirklich gezwickt. Ja? Sondern auf der Ebene des Erlebens, in dem wir jetzt sind, ist uns das real. Keine Sorge, das ist so. Es ist so, dass das die Hürde unserer Existenz ist, zu begreifen, dass wir in der Illusion uns befinden und diese Illusion das Einzige ist, was real ist. Jetzt das Aber. Und jetzt ist das Aber. Der Erwachte sagt ja, das ist nicht festgefügt, sondern diese Illusion, in der wir jetzt stecken, ist veränderbar. Von innen heraus veränderbar. Und wenn man diesen Weg der Veränderung vollzieht, dann merkt man erst, dass das eine Illusion ist. Ja? Unser Leben ist so festgefügt, dass das alles so beweiskräftig erscheint. Guckt euch doch um, das ist so. Und viele von euch waren im letzten Jahr auch hier. Sagen, ja, jetzt waren wir ja nicht hier, jetzt kommen wir zurück und guck, ist doch alles noch da. Also muss das doch real sein. Ja, wäre es nur eingebildet, dann hätten wir uns ja heute nicht mehr zusammengefunden. Ja, so fest strukturiert sind unsere Wahngebilde, dass die auch in einem Jahr noch da sind. Fußnote, auch Zeit ist ja eine Form von Wahngebilde, aber da will ich jetzt nicht näher eingehen. Ja? Und der Buddha zeigt, wie man diese Gebilde, Karma heißt ja schaffen, erzeugen, bilden, wie diese Gebilde auch wieder aufgelöst werden können. Du hättest ja auch sagen können, jetzt streichle ich den Alfred, bist du gar nicht auf die Idee gekommen, du willst mich zwicken. Ja gut, das sagt jetzt was über dich. Also du zwickst mich und ich sag aua. Jetzt machen wir im nächsten Jahr, zwickst du mich nicht, sondern klopfst mir die Schulter. Und ich sag, ach, merkst du den Unterschied, ja? Anderes Verhalten und taucht ein anderer Alfred auf.
Du machst immer der gleiche Alfred.
Aber nee doch, wenn du mich zwickst, bin ich doch der, der Aua ruft. Ja? Und wenn du mich auf die Schulter greifst, klasse gemacht heute, dass, ja, dann reagiere ich doch auch, dann bin ich doch nicht derselbe. Das ist es doch gerade. Umwelt erscheint doch immer als Reaktion auf das, was von dir ausgeht. Und wenn du dich hinsetzt und nur noch Metta meditierst, möge der Alfred glücklich sein, möge der Alfred glücklich sein. Ja, ja, dann wirst du mich irgendwann glücklich sehen. Denk in die Richtung mal nach. Ja? Außen zeigt uns nur, was innen vorgeht. Machen wir einen Punkt, ja, dass die Köpfe nicht überhitzen. Ja.
Aber wir sind ja so festgefahren, es ist so schwer aus dieser Sache rauszukommen.
Das ist das Problem. Wir sind Gewohnheitstiere und so verflochten in unser Weltbild, dass uns jetzt das Thema der Gottheiten als nebensächlich oder abstrus vorkommt. Und dass wir nicht in der Lage sind oder kaum in der Lage sind, aus diesen festen Strukturen und Wahrnehmungsstrukturen herauszukommen. Und der Buddha ist jemand gewesen, der gezeigt hat, wie man aus diesen Wahrnehmungsstrukturen rauskommt. Vielleicht ist das ein guter Ausdruck. Nicht Realität. Da denkt man immer, da ist so was Festes, was Starres, was Gegebenes. Denkt mehr in den Kategorien von Wahrnehmungsformen, Wahrnehmungsstrukturen, Bewusstseinszuständen. Und die können sich wandeln. Wenn die Bewusstseinszustände und die Ursachen dafür sich verändern, dann tauchen andere Bilder auf. Und je nachdem, in welche Richtung wir uns verändern, wenn wir verdunkeln, dann tauchen dunkle Welten auf. Wenn wir heller werden in uns, dann tauchen Lichtwelten auf. Das nennen wir dann Devas, das nennen wir Gottheiten. Aber das ist ja nur Reflex, ist ja nur Ergebnis von karmischen Wirken, von Veränderung von den Kräften, die Realität abbilden und hervorbringen. Der Peter.
Ja, ich habe den Eindruck, dass du mich gerade nicht stöpfelst, aber ich versuche nochmal anders anzusetzen. Versuch mal, das Ich rauszulassen in meinen Formulierungen. Und dann würde das heißen, da ist Bewusstsein. Bewusstsein zu bezweifeln ist schwer möglich. Denn schon Zweifel wäre Bewusstsein. In diesem Bewusstsein tritt auf ein Ich. Und in diesem Bewusstsein tritt auf eine Welt. Und dieses Ich, das da im Bewusstsein auftritt, behauptet, es habe das Bewusstsein. Das ist aber ein ziemlicher Unsinn, dass ein Bewusstseinsinhalt behauptet, er wäre das Gefäß. Das ist ja das Unsinn. Und nun kommt der Gedanke, da sind Benennungen im Bewusstsein. Unter anderem kommt ein Ich vor, eine Welt vor, es kommt auch die Benennung Götter vor. Es kommt die Frage vor, gibt es Götter? Da kommt die Idee auf, alles, was als Benennung auftritt, muss was Benanntes haben. Wenn das Benannte im Moment nicht auftritt, aber die Benennung in der Frage auftritt, gibt es das? Von daher kommt die Idee da natürlich. Alles, wo Benennungen sind, muss was Benanntes gewesen sein. Wo soll dann sonst die Benennung herkommen? Im Moment sagt das Bewusstsein, dass mit den die Götter treten im Moment im Bewusstsein nicht auf. Aber die Frage tritt auf und von daher ist auszugehen, dass auch also Götter irgendwann wieder auftreten werden, denn von der Anfanglosigkeit her ne, sind diese Benennungen da und die Götter sind im Moment nicht da.
Gehen wir noch einen Schritt weiter. Wir dürfen ja nicht nur davon ausgehen, was wir armselige Kerle momentan erleben. Und wir erleben keine Götter und sagen, dann kann es sie nicht geben. Ja? So einfach ist das. Das ist ja Quatsch. Es wäre genauso, wenn wir nie in Afrika waren, zu sagen, Afrika gibt es nicht. Ich habe noch nie einen Neger gesehen, so ungefähr. Kann es das nicht geben. Und tatsächlich, auch unter uns, vielleicht sogar unter uns, gibt es Menschen, die sagen, und ich habe mit solchen Wesen zu tun. Ich habe Kontakt zu ihnen. Wenn man die Augen aufmacht, gibt es sehr viele Menschen, die sagen, ich habe mit solchen Wesen zu tun. Wahrscheinlich mit denen, die sehr menschennah sind, nicht mit den sozusagen höheren Formen von Devas. Ja, die werden in unserer Welt nicht ernst genommen. Das sind die Esoteriker, das sind die Spinner, das sind die Ausgeflippten, das sind die Hippies, was auch immer. Zack, weg, erledigt. Aber diese Erfahrung wird gemacht. So, warum soll man diese Erfahrung nicht ernst nehmen, nur weil wir selbst diese Erfahrung nicht machen? Also das heißt, das Benannte gibt es, nur wir haben sie eben noch nicht in unserem Erfahrungsbereich. Und deshalb sagte ich vorhin, der Hochherzige ist sich klar darüber, ob es Götter gibt. Denn der Hochherzige erlebt sie. Ja? Entweder in der Meditation oder in bestimmten Lebenszusammenhängen, wo diese Erfahrungen auftauchen. Deshalb erstmal vorsichtig mit diesen Verallgemeinerungen, was ich nicht kenne, kann es nicht geben. Ja, was ich nicht kenne, das ist nicht existent. Es gibt andere, die sie kennen. Und so viel Vertrauen habe ich zu dem Buddha, wenn der sagt, ich bin jemand, der nur über die Dinge redet, die ich auch als solche erlebt habe. Und ich habe erlebt Götter und Menschen und ich bin Lehrer von Götter und Menschen. Ist das für mich ein deutlicher Hinweis, nicht so mit einer Handbewegung, wir wissen doch heute, dass es sowas nicht geben kann, das alles wegzuwischen. Und wenn wir dann noch erleben oder erfahren, ja, dass es Möglichkeiten gibt durch die eigene Veränderung, durch die Charakterwandlung, durch den spirituellen Weg, in diese Erfahrungen hineinzuwachsen, dann sage ich erstmals die Frage so lange zurückgestellt, bis ich sie authentisch beantworten kann. Ja, bis jetzt reden wir sozusagen über Erfahrungen, die andere gemacht haben und sie behaupten, wir sind noch nicht da, aber wir würden uns blockieren, würden wir sofort sagen, ah nee, kann gar nicht sein, also bleibe ich in dem kleinen Umfeld von Erfahrung, das uns sozusagen zugänglich ist. Und das ist meine Behauptung. Wir haben gar keine Ahnung, wie klein beschränkt unsere Erfahrungswelt ist. Ist armselig, ja, im Vergleich zu dem, was in Bewusstheit auftauchen kann, was in Erfahrung alles als Möglichkeiten da ist. Karin, hattest du dich gemeldet?
Also, ich glaube, ich habe da irgendwas, was sich bei mir bewegt. Ich glaube, du sagst, wenn wir eine ganz andere Ausstrahlung bekommen und anders der Welt entgegenleben, weil wir eine andere Erfahrung in der Welt gemacht haben, wird sich die Erfahrung in der Welt zeigen.
Ja.
Sie ist dann da.
Ja.
Also ich weiß nicht, ob ich es nochmal kurz erwähnen darf. Ich hatte da so ein kleines Erleuchtungserlebnis mit einer kleinen Katze. Das ist so eine interessante Geschichte. Das ist wirklich ein ganz winziges Wesen gewesen, das von mir Angst hatte, natürlich. Ich bin ja sehr groß. Ich hatte ein Erlebnis mit meinen Eltern, dass Katzen beißen und kratzen. Also hatte ich Angst vor der Katze. Und stand ich mit meiner großen, mächtigen Angst vor dieser kleinen, mächtigen, kleinen Katze, die auch Angst hatte. Mir ist dann später erst klar geworden, dass dadurch die Angst so stark geworden ist, es nur noch Angst im Raum war und die Katze immer mehr Angst hatte. Bis ich dann irgendwie merkte, ich muss für der kleinen Katze keine Angst haben. Und bin ich gegangen, bin ich auf die Katze zugegangen und sie kam mit ihrem Pfötchen und hat sich mir gegenüber völlig verändert. Ich mich aber ihr gegenüber auch. Und da habe ich dann so gemerkt, nur meine Veränderung hat es bewirkt.
Das ist das Grundprinzip von Karma. Ja, wie du in die Welt hinein, in den Wald hineinrufst, so schallt es zurück.
Ja.
Das ist in unserem Erfahrungsbereich sehr begrenzt, weil das, wie wir festgestellt haben, sehr festgefügt ist. Ja. Unsere Welt ist sehr, sehr starr und monolithisch geworden. Aber das Prinzip gilt. Wenn du immer Hallo in den Wald rufst, kommt irgendwann nur noch Hallo zurück. Ja? Und wenn du permanent nur Schimpfworte loslässt und dann mal zur Ruhe kommst, wunderst du dich, was da nur als Schimpfwort zurückkommt. Ja? Wenn du nur Metta, nur Liebe in die Welt hineingibst, nur, irgendwann wunderst du dich, dass du nur noch nette Menschen um dich herum hast. Ja? Nur bei uns funktioniert das nur nicht so schnell, weil das so festgefahren ist. Ich sagte heute Morgen, bei den Devas ist das schon viel lockerer, auch was Körperlichkeit angeht. Ja, wir altern zwar auch, aber unser Körper bleibt ein Leben lang irgendwie so starr, wie er so ist. Ja, das ist festgefügt, alles zusammengefügt. Aber in diesen Bereichen ist das sehr viel lockerer, leichter. Ursache und Wirkung sind sehr unmittelbar spürbar. Und da wird das deutlicher.
Die Energie auf der einen Seite die gleiche ist wie auf der anderen.
Davon wollen wir gar nicht reden jetzt, damit wir nicht noch mehr Ängste erzeugen. Aber der Anknüpfungspunkt ist richtig. Ich habe ja vorhin von der Stufenfolge der Belehrungen gesagt. Bis zu den himmlischen Bereichen ist ja immer noch Ich und Welt. Ich bin ein Gott, da ist die göttliche Welt. Und dann fängt es ja erst an, dass der Buddha sagt, so wenn ihr jetzt viel Zeit, dann fangen wir an, mal an dem Ego zu sägen, ja. Das ist ja nochmal ein Kapitel für sich. Wenn für viele schon es ein Problem ist zu verstehen, kann ich mich als Deva vorstellen. Ist das real? Wie schwierig ist es für den Betreffenden vorzustellen, dein Ich ist auch nicht das, an was du glaubst. Ja? Und da wollen wir uns heute nicht allzu viel zumuten, aber du hast die richtige Richtung genannt. Ja? Heller werden, bis wir nur noch Lichtgestalten sind. Und Licht aufzulösen ist einfacher als diese massiven Brocken aufzulösen, die wir im Moment sehen.
Das ist gleichzeitig auch da kann es in den Krieg hineinkippen.
Ne? Was meinst du?
Beide Sachen da. Das Licht daraus kann auch durch. Nee, es ist egal.
Entwicklungen sind immer nach zwei Richtungen möglich. Ja? Vom Hellen zum Dunklen, das beschreibt der Buddha ja auch, und vom Dunklen zum Hellen. Und aus dem Hellen heraus. So, ich mache mal einen kleinen Schnitt, weil ich Fragen habe auf einem Zettel, die berechtigt sind. Haben Götter Geschlecht? Gute Frage. Wie würdet ihr antworten? Haben Götter Geschlecht? Nö? Egal. Wurscht. Ja? Also, wenn Sie wollen, gut. Ja, wir leben in einem demokratischen Land. Also ja, nein, wenn Sie wollen, haben wir alle Möglichkeiten. Bitte? Ja. Wenn ich vorhin sprach von Göttern, war das eine Gröbstvereinfachung. Und wir dürfen uns das nicht jetzt so in 5, 6, 7 Kästen vorstellen, sondern wir müssen uns Existenz vorstellen als unendliche Variationen von Übergängen. Und auch in Bezug auf Sexualität gibt es unendliche Variationen von Übergängen. Von Bereichen, wo existenziell sehr dominant Sexualität vorkommt, bis in Bereiche, wo Sexualität nicht mehr vorkommt. Um das mal vereinfacht darzustellen, wir sind Menschen und ich nehme an, in unserem Alter kann man in etwa unterstellen, dass wir wissen, was Sexualität ist und was sich da so im Groben abspielt, muss ich, glaube ich, jetzt nicht mehr näher erläutern. Wenn das gewünscht wird, sage ich was dazu, aber ich glaube, wir können drüber hinweggehen. Also es ist eine ziemlich Ja, ist eine bewegte Angelegenheit, sage ich mal so. Und bei den Gottheiten, ich sagte ja, die sinnlichen Götter sind die Menschennächsten. Da gibt es auch noch Polarität Mann-Frau. Und da gibt es auch noch Beziehungen zueinander. Und gibt es auch das noch, was man Freude durch Sexualität und Begegnung nennt. Aber jetzt denkt euch das so, wie ich es heute Morgen geschildert habe. Es wird immer feiner, immer subtiler, immer sinnenunabhängiger. Da kann man sich in etwa vorstellen, was aus Sexualität wird. Wir haben ja mal neulich in einem Zusammenhang kurz drüber geredet, das kann ich jetzt nochmal wiederholen. Bei den Menschen geht es nur relativ heftig zu, wenn es heftig zugeht. Und dann gibt es so eine Tradition, die sagt, bei den Gottheiten, bei den Sinnlichen ist es auch noch so, aber wie gesagt subtiler. Bei den einen Gottheiten ist es so, die umarmen sich nur noch. Hatte ich neulich mal erwähnt, gell? Bei den anderen, da ist es noch ein bisschen zärter und ruhiger. Die lächeln sich nur an. Und bei den dritten, die gucken sich nur in die Augen. Jetzt habe ich die vierten vergessen. Ach, jetzt habe ich die vierten vergessen.
Die halten sich an die Hände.
Richtig, ja. Die einen umarmen sich. Bei den anderen genügt es schon, wenn sie sich an der Hand halten. Die dritten lächeln sich nur noch an. Und die dritten und vierten gucken sich nur in die Augen. Ja, und da merkt ihr, das wird weniger in der unmittelbaren körperlichen Begegnung. Aber bitte nicht jetzt gleich denken, ach, wie langweilig. Ja, ist ja nichts mehr, passiert ja nichts mehr. Sondern da wird immer gesagt, dass die Art und Weise der Begegnung viel erfüllender ist, viel befriedigender ist, als die akrobatischen Akte, die man sonst gelegentlich kennt. Ja? So, und jetzt machen wir einen Sprung von den sogenannten sinnlichen Göttern, zu denen ich heute Morgen die brahmischen Götter genannt habe. Und von denen heißt es, auf dieser Ebene der Existenz gibt es nur noch Wesen. Keine männlichen Wesen, weiblichen Wesen, sondern nur noch Wesen. Warum? Weil diese Wesen in sich die Polarität, die wir kennen, Mann, Frau, aufgehoben haben. Die sozusagen diese Polarität ausgeglichen, da gibt es nur noch Wesenheit und nicht mehr diese Beziehung der Geschlechter zueinander und auch gar keine Befriedigung mehr des einen Geschlechts am anderen Geschlecht, weil die Befriedigung durch das innere Wohl des reinen Herzens existiert. Ja, und bei den sogenannten formfreien Gottheiten gibt es sowas wie Sexualität schon überhaupt nicht mehr, weil die nicht mehr über einen wie auch immer gearteten, zarten, feinen Körper verfügen. Da gibt es auch gar keine Kommunikation mehr der Wesen untereinander. Soll nochmal zeigen, dass das, was man über die Devas sagt, oft halt sehr verallgemeinert ist, weil man irgendeine Vorstellung haben muss oder sie erklären muss. Aber bei näherem Hinsehen wir feststellen, dass der Deva-Bereich ein unglaublich auch differenzierter und vielfältiger Bereich ist, so wie im Menschlichen ja auch schon sehr viele Unterschiede existieren, dass man nicht alles über einen Kamm scheren soll. So, das war die Sexualität. Peter fragt nach.
Nee. Aber dazu vielleicht noch dieser Hinweis, dass es so richtig beschrieben ist, in dem Herabsinken und in dem Erscheinen, also in der Ausbreitung der Welt, an welcher Stelle die Geschlechter wieder zum Vorschein kamen, wo es über die Vergröberung des Umganges der Wesen miteinander ging, und zwar in erster Linie, dass sie einander betrachteten und sagten und behaupteten, ich bin schöner als du. Und darauf gab es eine Vergröberung. Diese Vergröberung führte zu einem größeren Problem in der Ernährung, in der Ernährungsweise. Und immer noch wieder sagten sie, aber wir sind schöner als ihr. Und eines guten Tages ging es nicht mehr um Ernährung, sondern dann wurden die Geschlechter an diesen Körpern wieder deutlich. Und dann kam es zu dem Geschlechtsverkehr und dann bauten sie Häuser, damit keiner das sieht.
Sehr gut, ja. Nein, richtig. Die Entwicklung, die Peter anspricht, ist natürlich schon beachtlich, dass es nicht nur eine Möglichkeit gibt, aus dem menschlichen Bereich sich gleichsam hochzuarbeiten in den Deva-Bereich, sondern auch der Rückwärtsgang ist auch wieder vorprogrammiert. Das ist ja das, was der erwachte Samsara nennt, das Wandern im Daseinskreislauf. Mal nach oben, da bist du ganz fein und subtil und unabhängig von sinnlichen Genüssen. Und dann ist der Abwärtstrend wieder da und wir finden uns als Menschen vor und darüber hinaus. So, damit hätten wir Sexualität abgehakt. Also ein, ja.
Diese hübsche Geschichte von dem, aus der Fünfstrahlige und der Siebenstrahlige. Der
Fünfstrahlige.
Der vorausgeschickt wird, um den Buddha günstig zu stimmen, damit die Göttergruppe, die ihn besuchen will, empfangen wird. Und sie schicken einen Götterjüngling vor. Und ihm fällt nichts Besseres ein, als das Liebeslied vorzutragen, das er für seine Angebetete geschrieben hat. Und als es da dann in die Details geht, in die Details, die uns jetzt richtig interessiert hätten, dann sagt er, aber davon wollen wir jetzt nicht reden. Also es gibt die Sexualität da ganz eindeutig.
Ja. Aber wenn wir davon ausgehen, dass Gottheiten edlere Wesen sind als Menschen, ist auch Sexualität etwas, was sich in anderen Bahnen bewegt. Auch feiner, edler, rücksichtsvoller, harmonischer, ja, nicht all die Fehlformen, die es ja bei uns gibt, Verführung, Vergewaltigung, Druck, Missbrauch und all das, kann da nicht stattfinden, weil es auf dieser Ebene all diese ethischen Probleme, die wir als Menschen kennen, nicht gibt. Aber es gibt auch, um auf diese Anekdote zurückzukommen, da noch feinste Formen von Kummer. Weil gerade dieser Fünfstrahlige, von dem Peter sprach, anfangs ja nur seine Angebetete angebetet hat. Er hatte sie aber nicht. Ja, also er hatte noch so ein bisschen was wie Liebeskummer. Also das, selbst das wird berichtet, dass das auf dieser Ebene noch da ist. Noch menschlich halt, ja. So, wer hat sich gemeldet? Ich habe einen Finger gesehen, aber weiß nicht mehr wer. Entschuldigung.
Du hast ja vorhin gesagt, die Götter erscheinen, die dann, das laufen ja keine Zyklus im Sinne von Säugung, Geburt und so weiter. Zu welchem Zweck ist dann die Sexualität in der Welt, also in der Götterwelt, wenn es das nicht gibt?
Ja, es hat keinen Zweck, aber es hat immer noch sinnliche Abhängigkeit. Ich meine, wenn wir mal ehrlich sind, jetzt sind wir mal ganz ehrlich miteinander. Ne? Können wir ja auch mal sein. Eben, was ist das ja? Aber wenn wir ehrlich sind, ist ja der meiste Kontakt zwischen Mann und Frau ja nicht deshalb so, die Deutschen sterben sonst aus, also lass uns doch mal den Versuch machen, dass wir nicht in die Minderheit geraten oder so. Sondern meistens ist ja doch auch Sexualität unter Menschen auf Genuss bezogen, ja, auf den körperlichen Kontakt und den Austausch. Und ich sagte, es auch Devas eine Körperlichkeit haben noch, die unteren, und sie haben noch auch sinnliches Verlangen und dann damit auch noch den Wunsch nach Austausch. Auch wenn dann die Frage der Geburt, nicht, des Entstehens von anderen Wesen, damit nicht mehr gekoppelt ist. Aber dieses sexuelle Verlangen und die Befriedigung, die ist nach wie vor da. Ja. Also es heißt, dass es da genügt, ach, es wäre doch schön, wenn noch jemand da wäre. Und dann ist es genug Einladung, dass ein Wesen da erscheinen kann. Während bei uns die Einladung ein bisschen gröber sein muss. Ja, das Wesen hier wieder ins Dasein bringen.
Ja, aber dieses Wesen, was da neu erscheint, das kommt doch auch irgendwo her. Ist das dann, ich sag mal, die sinnlichen Götter haben noch diesen feinstofflichen Leib. Ist ja einfach, also stellen wir uns vor, wenn zum Beispiel ein Mensch stirbt, der sich innerlich zu einem Gott entwickelt hatte und seinen obstattlichen Körper hier ablegt, dann ist der ja direkt dann da. Also der kann dann auch durch die guten Wünsche der bereits dort Anwesenden zum Beispiel dann auch berufen werden in diesem Bereich. Ja. Und kommt dann aufgrund seiner Affinität dazu,
genau,
dorthin auch.
Das ist das Stichwort.
Und da darf ich gerade kurz fragen, und jetzt die Höllenwesen und die Gespenster, die haben auch nur feinstoffliche Leiber und das sind halt dann sozusagen die Dunklen, die dann auch direkt aussteigen und sich dann dort wiederfinden.
Ja. Ja. Okay. Also dieses Grobe an Körperlichkeit gibt es bei Menschen und gibt es bei Tieren. Der Rest, in Anführungsstrichen, der Rest ist sehr viel größer als das, was wir überschauen. sind Wesen, die einen feinstofflichen Körper haben, der jenseits unserer jetzigen Bewusstseinsschwelle ist, aber noch eine Form von Körperlichkeit hat. Hell und dunkel, je nachdem.
Wenn ich ganz kurz frage, also, aber in den Höllen ist ja die Begegnungsweise besonders hart. Die ist ja noch härter als unter uns Menschen mit unseren gruppigen Körpern. Das muss man sich aber dann so ungefähr vorstellen, in Analogie zu einem Albtraum,
ja,
den man ja auch als sehr wahr erlebt.
Ja.
Aber ja?
Ja,
okay, gut.
Ja. Denken wir immer dran, erleben, nein, was wollte ich sagen? Ich wollte was sagen, ja. Ich wollte sagen, Realität ist immer Erleben von. Erleben von. Wir erleben jetzt, was wir jetzt erleben. Und ein Deva erlebt auch nur. Das ist die Realität. Und die Realität kann sehr unterschiedlich erlebt werden. Mit und ohne Grobstofflichkeit. So, dann ist hier gefragt, haben die Götter eine Funktion? Also sind sie noch aktuell und werden verehrt? Zwei Dinge dazu. Ihre erste und einzige Hauptfunktion ist, dass sie sind. Haben wir eine Funktion? Wir sind. Ja, wir sind aus karmischen Umständen geboren. Aber wenn man in gesellschaftlichen Verbänden lebt, wir Menschen leben in Gesellschaft, sind keine Einzelwesen, dann sind wir irgendwie organisiert, strukturiert. Es gibt einen Chef im Betrieb und einer, der macht, was der Chef sagt. Es gibt Regierung und die Wähler und es gibt gesellschaftliche Gruppen und Berufe und all das ist sozusagen Struktur von menschlichem Zusammenleben. Und es heißt von den Devas, dass es in den niederen menschennahen Formen ebenfalls noch Strukturen gibt. Also die Könige, die drei, vier großen Könige, wie sie genannt werden, sind sozusagen die, die mehr aufpassen, mehr gucken, dass alles läuft, sich mehr kümmern und andere, die mehr Befehlsempfänger sind, in Anführungsstrichen. Also man sollte sich Himmelsbereiche A nicht ganz, ganz anders vorstellen als bei uns, warum auch? Und umgekehrt sollte man sie sich ganz, ganz anders vorstellen als bei uns. Das ist die Bandbreite, die in dieser Art von Erleben da ist. Und unser Erleben denkt halt mehr in den Bereich dessen, was uns noch als eigene Erfahrung nahe ist. Und Götter kann man verehren, wenn man in ihnen Menschen, nein, wenn man in ihnen Wesen sieht, die einfach eine andere moralische Qualität haben, die andere Qualität haben von Wissen, von Güte, von Hilfe, von Mitempfinden. Es gibt ja diese Wesen, die das haben. Warum soll man sie nicht als Vorbilder verehren? Nicht? Aber nicht in dem Sinn, liebe Götter, ihr habt mich geschaffen oder sowas. Ja, das haben wir jetzt noch nicht berührt, diesen Glaube an einen Schöpfergott. Das ist nochmal eine extra Sache. Also man kann sie verehren, so wie man auch Menschen verehren kann, wenn sie uns Vorbilder sind. Warum soll man nicht jemanden hochschätzen, der uns bestimmte Eigenschaften vor Augen führt, von denen wir sagen, ach, so wäre ich auch gern, machst du gut, so ungefähr. Ja. Und insofern sind auch Gottheiten immer aktuell. Als Phänomene, von denen man wünscht, ach, wäre ich doch auch so. Ja. So, sind sie miteinander in Konkurrenz oder arbeiten sie zusammen? Kann ich sagen, ja und nein. Ja, sie sind in Konkurrenz. Ich habe heute Morgen am Rande erwähnt, zwei Formen von Devas im unteren Bereich, die Garudas auf der einen Seite und die Nagas. Die können einfach nicht miteinander. Die können nicht miteinander. Ja, wie Hund und Katz bei uns nicht miteinander können und sich nachjagen und sich ärgern und so weiter, gibt es da auch noch Konflikt. Aber das ist, ja, wie bei uns. Und dann gibt es Gottheiten, ja, je weiter das in der Hierarchie hochgeht, wo auch das Ego-Interesse immer mehr zurücktritt. Wo nicht ich gegen dich, ja, sondern wir miteinander das Prinzip ist. Da ist ein Verhalten zueinander, wo man einander wohl will. Das ist das eigentliche Kernstück von göttlicher Qualität, dass man nicht egozentrisch ist, sondern dass man dem anderen wohl wünscht, dem anderen zu wohl verhilft. Und bei den Brahmas, das sind Wesen, die eigenständig sind, die sozusagen autark sind, autonom sind, die brauchen nichts von anderen, die haben alles, was sie brauchen, und wenn sie mit anderen noch in Kontakt kommen, da heißt es, möge es dir gut gehen. Ja? Schön, dass es sich gibt. So. Aber das sind sozusagen Bereiche, wo das immer mehr ins Stille, ins Feine geht, ins Autonome geht, immer weniger Vielfalt ist, immer weniger Bewegung ist und irgendwann auch Vielfalt gänzlich überwunden ist. Ganze Bandbreite, immer daran denken, ist eine Vielfalt, was wir unter dem Sammelbegriff Devas nun haben, ist eine unglaubliche Vielfalt von Erlebensmöglichkeiten. Aber alle übermenschliche Qualität, mindestens. Ja.
Was ist gerade hierzu? Weil vom Kongress der Rede war, diese Asuras, diese Dämonen oder Titanen, sind die also. Ist das dann wieder eine eigene Existenzebene oder sind das irgendwie so Abteilungen in den
Ich sagte vorhin, dass es zwei Möglichkeiten der Entwicklung gibt. Von unten nach oben, ein Mensch wird ein Deva. Aber es kann auch umgekehrt sein, das nennt man die Devas im Abstieg. Nicht in unserer Kultur ist es die Götterdämmerung. Götter haben irgendwann auch mal ihre Zeit hinter sich und dann heißt es, es geht nach unten. Im Christlichen ist es Luzifer oder was auch immer wir an gefallenen Göttern haben. Und in der griechischen Mythologie ist es ähnlich. Da wird ja von ganzen Geschlechtern gesprochen, die abgedankt sind und es kamen neue Geschlechter von Göttern hinzu. Weil auch da Wandel ist, bleibt ja nicht irgendwie fest. So, und der Erwachte berichtet davon, dass es in, ja, für uns jetzt mythologischer Zeit, es Götter der 33 waren, die einfach durch sittlichen Verfall abgestiegen sind. Sie mussten aus karmischen Gründen heraus ihr Götterdasein verlassen. Es endete irgendwann und sie stiegen ab. So, aber du gibst nicht gerne auf, was du mal hattest, wenn das Herz dran hängt. Und Gott hat es hier ganz schön. Und deshalb wollen die immer wieder zurück. Sie kämpfen um die Pfründe mit den jetzigen Göttern der 33. Und die sagen natürlich, ihr gehört nicht hierher, bleibt wo ihr seid. Ihr seid gefallene Engel, bleibt bitte da, wo ihr seid. Also sie kommen von außerhalb, sie werden dem Niraya-Bereich zugeordnet, dem dämonischen Bereich, höllischen Bereich. Aber sie haben, weil sie früher Gottheiten waren, noch bestimmte Fähigkeiten, noch bestimmte Kräfte. Also sie können da noch ein bisschen mitmischen, obwohl sie einfach nicht mehr dazugehören. Da gibt es ja immer noch ein bisschen Kampf und Streiterei.
Ich glaube, Maru ist ja auch ein Astro, oder?
Ja. Wir alle, um das auch nochmal zu sagen, ja, zur Ermutigung, was ich als Deva beschrieben habe, wir waren das alles schon. Wir haben es nur vergessen. Und vielleicht klingt ab und zu mal in uns etwas an, wenn wir das hören. So eine vage Ahnung. Ach, ja. Wir sind Vertriebene aus dem Paradies. Das Bild der Vertreibung aus dem Paradies drückt genau das aus. Im Laufe unserer samsarischen Entwicklung haben wir das alles schon durchgemacht. Ganz oben, ganz unten und überall in der Mitte. Nur den Ausgang, den haben wir noch nie gefunden, den sind wir noch nie rausgegangen. Und jetzt sind wir wieder so relativ in der Mitte vom Lebensstatus her. Aber jetzt haben wir die Chance, dieses ganze System zu verstehen und irgendwann zu sagen, künftig ohne mich. Ja, egal wie lange es dauert, aber irgendwann mal ohne mich. Habe ich alle Fragen beantwortet oder ist noch was offen? Gut.
Ich habe noch eine.
Ja.
Wo sind die Bodhisattvas angesiedelt? Bodhisattvas gibt es ja auch. Die kommen wieder auf die Erde zurück, die könnten aber, weiß ich wo sein, müssen nicht auf die Erde zurückkommen.
Ne, da hast du sie schon angesiedelt. Ein Bodhisattva kann als Mensch wirken, dann ist er ein Bodhisattva in menschlicher Gestalt. Ein Bodhisattva ist ja ein Wesen, das sich darum kümmert, dass erstmal alle anderen Wesen ihr Glück, ihre Freiheit finden. Die können ja auf der Deva-Ebene auch arbeiten. Sie unterscheiden sich in erster Linie darin, was ihre Motivation ist im eigenen Leben, eher altruistisch oder eher egoistisch. Wobei, wie gesagt, das egoistische Prinzip bei den Devas ja kein gültiges ist. Wer ein Egoist ist, ein Egoman, kann nicht in diesen Bereich aufsteigen. Und da haben wir den Punkt vielleicht nochmal, den Renate vorhin angesprochen hat. Und wo ist denn jetzt der Buddha? Der muss doch irgendwo da noch sein. Ja? Da fiel mir leider zu spät noch ein Gleichnis ein, das ich noch nachtragen will. Und der Erwachte spricht, ihr kennt das vermutlich, von der Flamme, die auf einem Docht brennt, der mit Öl getränkt ist. Das ist ein Bild. Ja? Und da ist klar, die Flamme ist bedingt dadurch, dass Öl ist und Docht. Sprich, Docht ist Körperliches und Öl ist das Psychische. Dieses beides zusammen macht die Flamme. So, und jetzt ist der Docht zu Ende und das Öl ist zu Ende. Wird nicht mehr nachgeliefert. Was passiert mit der Flamme? Sie geht aus. Das wird wörtlich gefragt. Ja, wo geht denn die Flamme dann hin, wenn sie aus ist? Und dann merkt unser Geist, der kann diese Frage nicht beantworten. Man kann nicht sagen, die Flamme ist jetzt nach Osten gegangen, nach Süden, nach Norden, nach Osten. Irgendwo im Kosmos muss die Flamme doch noch sein. Nein, die Flamme ist erloschen. Ja? Und wenn wir die Götter als die Lichtwesen bezeichnen, dann sind die erloschen. Hat auch aufgehört, selbst Licht hat aufgehört. Ja? Also es geht über das Licht auch noch hinaus. Ich denke an Meister Eckhart, der an einer Stelle mal sagt, im Himmel ganz oben jetzt, da ist kein Licht. Der Himmel ist zu hoch dazu. Ja? Da merken wir, dass es Dimensionen gibt, wo unser Geist nur schwer hinreicht. Und das ist der Bereich, wo ein Buddha ist, in Anführungsstrichen. Der ist nirgends, der ist erloschen. So, weiteres. Der Matthias.
Eine Richtung, und zwar kann innerhalb einer, ja, das sind ja auch so grobe Schubladen, wie du gesagt hast, innerhalb einer Götterklasse oder eines Ranges, einer Rangordnung, kann da die Lebensdauer dann auch variieren, so wie Menschen tun?
Ja.
Weil es gibt ja dann die Berichte auch im Kanon, dass in den goldenen Zeiten die Menschen mal 84.000 Jahre gelebt haben und die Lebensdauer immer kürzer wurde. So kann das dann auch bei den 33 sein,
ja,
bei den Göttern der vier großen Könige und so weiter.
Also es gibt, was die Lebenszeit angeht, da auch Angaben im Kanon, aber das sind, wenn man so will, die Maximalgrößen. Wenn man gefragt hätte, wie alt wird ein Mensch? Ja, 100. Gut, da hat man so eine Größenordnung. Aber es kann sein, dass man schon mit 30 stirbt oder 120 wird. Ja, das ist so grobe Orientierung, damit man die Dimensionen mal hat. Aber so wie die Herzensqualitäten sehr unterschiedlich sind, so ist auch selbst innerhalb der einzelnen Wesensklassen, das konkrete Erleben auch sehr unterschiedlich, weil kein Wesen dem anderen gleicht. Jeder hat andere Qualitäten irgendwo. Und deshalb ist auch das Erleben unterschiedlich.
Ich bringe das im Moment nicht ganz zusammen. Einerseits zu sagen, Götter sind meine Projektionen, entspringen meiner Vorstellungswelt und meinem Erleben. Und andererseits zu sagen, dass sie leben 9 Millionen Jahre, sie haben dies, sie haben das, sie haben jenes.
Weil man Illusionen und Projektionen ja beschreiben kann.
Aber ich könnte genauso gut sagen, sie leben 2 Tage. Das wäre doch dann eigentlich genau das Gleiche.
Es ist der Maßstab. Ja? Der Maßstab an unserer Erfahrungswelt. Wir haben ja ein Zeitempfinden. Gemessen an dem Zeitempfinden dauert es so und so lang. Ja? Nehmen wir mal die Eintagsfliege. Die Eintagsfliege hat auch das Empfinden, Menschenskind, ich bin ziemlich alt, ja? Bin so ziemlich alt geworden jetzt. Aber ja, nach unserem Empfinden war es nur gerade ein Tag. Also aus der inneren Erlebenssituation hast du ein bestimmtes Empfinden, wie lang das ist. Und aus einer anderen Betrachtungsweise zeigt sich Zeit anders, ja. Nehmen wir nochmal das Beispiel Traum, weil man das ja messen kann. Also wenn du träumst, kannst du ja lange oft agieren, musst irgendwas machen oder was erledigen oder erlebst irgendwas. Dauert vom Empfinden her lang. Aber wenn das einer misst aus der menschlichen Dimension heraus, in den Traum hinein misst, sagt, du hast 2 Sekunden geträumt oder 5. Was? Und das soll all das drin vorgekommen sein? Das kann nicht sein. Hängt damit zusammen, dass Zeit keine objektive Kategorie ist. ist nichts, was an sich existiert, sondern Zeit ist eine Art und Weise des Erlebens. Und es gibt Erlebensformen, wo sich, wenn du so willst, Zeit dehnt, und Erlebensformen, ja, wo Zeit schrumpft. Nimm Einstein oder seine Rakete, die ein Jahr irgendwo im Kosmos rumschwirrt. Nicht? Nach einem Jahr kommen die wieder zurück, die Astronauten, und gucken, und keiner von uns lebt mehr. Ja, weil in der Erlebensdimension ist so ein Jahr getaktet. Nach unserer Erlebensdimension sind wir alle schon tot. Zeit ist eine Form des Erlebens, aber keine objektive Kategorie.
Ich hätte die Frage anders formulieren sollen, vielleicht nicht mit der Zeit, das ist mir schon klar. Aber wie kann ich diese Götter so real beschreiben, wenn ich andererseits sage, sie entspringen meiner Vorstellungswelt?
Da ist ein kleiner Haken drin. Wenn wir sagen, sie springen unserer Vorstellungswelt, dann wäre es nicht korrekt. Der Peter hat vorhin den Ansatzpunkt gegeben. Er sagt, im Bewusstseinsprozess kommen ja zwei Dinge vor. Ich und Welt. Das heißt, nicht die Welt entspringt meinem Ich, meinem Hirn, sondern dem Bewusstseinsprozess entspringen Ich und Welt. Also beides ist in diesem Vorgang der Erfahrung drin. Und diese Welt, die wir erleben, entspringt ja nicht unserem Ich, sondern sie entspringt dem, was wir vorhin Chitta-Herz genannt haben. Und da haben wir ein bisschen eine sprachliche Problematik, ja, weil wir immer so tun, ich mache und ich erlebe, damit wir das irgendwie fassen können. Aber in Wirklichkeit gibt es ja kein Ich, das etwas tut und etwas erlebt, sondern es gibt einen Bewusstseinsprozess, in dem Ich und Welt vorkommen in einem bestimmten Verhältniszustand. Und in dem Prozess, ja, erzeugt sich Ich als Gott und Umwelt als himmlische Welt. Nicht ich erzeuge den Rest, sondern in dem großen Gebilde, das wir Existenz nennen, kommt Ich und Welt vor, aus einem Dritten heraus erzeugt. Aus dem karmischen Prozess, beziehungsweise aus dem, was der Buddha Citta nennt, also diese inneren Kräfte, die die Projektionen erst hervorrufen. Und in den Projektionen ist beides drin, Ich und Welt. Aber bitte macht es nicht noch komplizierter. Stellt mal eine einfache Frage zum Schluss noch. Peter, eine einfache Frage.
Ich frage nochmal zu den Zeitdimensionen. Wenn man sich vorstellt, dass der Erwachte innerhalb dieser Erwachungszeit, dieser 91 Weltzeitalter, zurückblickend eine Unzahl von Existenzen, je einzeln, was darin geschieht, an vorüberziehen lässt. Da sind natürlich auch himmlische Existenzen dazwischen mit Ausmaßen, die wir uns gar nicht vorstellen können. Wie soll denn das möglich sein? Es ist doch nur eine Nacht im Leben eines Menschen, könnte man sagen. Wie sollen da 91 Weltzeitalter von, ich weiß nicht wie viel, unausdenkbaren Existenzen durchlaufen, je einzeln erkannt? Soll das gehen? Und das ist alles von zeitlichem, ja, wie sagt man dazu? Von Vorstellung von Zeit, könnte man sagen.
Ja, Zeit ist eine Kategorie der Wahrnehmung. Wir hören das doch gelegentlich mal von Ertrinkenden oder von Menschen, die irgendwo im Gebirge abstürzen. Ja? Da hast du in solchen Notsituationen, wo es wirklich ums Ganze geht, immer mal wieder das Phänomen, dass diese Menschen in dieser kurzen Zeit, ja, des Fast-Ertrinkens oder des Abstürzens, ihr ganzes Leben nochmal wie ein Film sozusagen vor Augen haben. Da fragt man sich auch, wie kann denn in 3 Sekunden da von oben nach unten, wie kann ein ganzes Leben nochmal Revue passieren? Aber es kann, ja. Und bitte nochmal, denken wir nicht, dass das, was unser Geist momentan kann, dass das die Potenzen sind oder die Potenziale sind, die ein Geist hat. Wir leben von einem Minimum dessen, was an ja, Schöpfung des Geistes möglich ist. Es ist viel mehr möglich in dieser Welt, in der Existenz, als man sich das je vorstellt.
Oder Zeitlupe, ne? Ein Unfall.
Oder das, ja. Oder das, ja.
Bewegt sich ganz langsam, ja. Und es ist ganz schnell.
Ja, oder das, genau. Das wäre das Gegenteil davon. Mhm. Ja. Pause verdient? Ja, gut. Wir wollen nicht so sein. Halbe Stunde bis halb fünf.